Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bärs.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Servi, ey. Guten Morgen, Servus, Moin, Moin und Hallo allerseits. Was geht ab? Hier ist Howie Hausen und mit der Carla zusammen. Guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen, ne?
Und ungewohnte Uhrzeit.
Ja, ist dir mal aufgefallen, dass Bärcast die letzten Wochen immer öfter morgens oder mittags aufgenommen werden? Ich finde, das verringert zwar die Whisky-Time, aber es schafft mehr Professionalität, finde ich. Ich finde schon. Ja, es nimmt mehr Platz ein wie ein richtiger Job, finde ich.
Absolut wie ein normaler Job. Ne? Es ist jetzt morgens, ich sitze hier in meinem Schlafanzug. Das ist höchst professionell.
Ja, man kann sich auch alles schönreden, ne? Aber es hat wirklich Vorteile. Also ich bin meistens wirklich auch wacher einfach, als so nach so einem Arbeitstag, wenn man da aufnimmt. Ich liebe ja diese Sessions, die wir zum Beispiel im Winter gerne machen, auch so am Wochenende und sowas, so am Freitagabends. Aber manchmal ist man da schon auch ein bisschen geschafft. Ey. Da bin ich ganz froh gerade. Also ich bin richtig fit, ich habe richtig Bock. Du hast gestern noch ein bisschen getagt. Wir haben gestern nochmal die beiden Mäuse von Wegewagen getroffen zusammen. Das war richtig
nice. Ja, das war super schön. Also richtig cool. Also mal ganz abgesehen davon, dass die beiden einfach bocksympathisch sind, war das halt auch einfach irgendwie
sind sie
so
auch noch sehr schöne Menschen.
Das sowieso. aber ich habe das erste Mal seit Ewigkeiten irgendwie mal wieder an der Schlachte gesessen und so und einfach so mit Sonne. Es war einfach perfekt. War richtig schön.
Ja, also Schlachte, Leute, das ist so ein bisschen die Touri-Meile in Bremen, direkt am Wasser mit vielen Biergärten und so. Und ey, da haben wir einfach ein paar Getränke getrunken und eine Pizza reingesnackt, ja.
Die war ein bisschen merkwürdig, die Pizza.
Ja, die war ein bisschen merkwürdig. Ich habe mir eine Honig-Chili-Pizza bestellt und die war auch so. Die war eigentlich mega lecker, ich fand das wirklich nice, die war ganz schön scharf. Aber weißt du, was da drauf war? Das habe ich nicht gesehen in der Bestellkarte. Da war Sucuk-Wurst drauf, die mag ich nicht so gern. Die ist mir zu Knoblauch.
Hättest du ja runtersammeln können.
Ja. Das mag ich auch nicht so gerne, wenn Leute ihr Essen so sezieren, weißt du? Und dann so Sachen so, nee, das finde ich auch nicht gut, ne? Du hattest Pancakes, das war richtig lecker. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, mit Schokolade und Erdbeeren und Eis. Ja. Das war gut.
Das war schon Classic, aber sehr gut. Sehr gut Classic. Ne?
Ja.
Ja, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und da sind wir schon ein bisschen ins Gespräch gekommen über das Thema, über das wir heute sprechen. Aber da kommen wir gleich erst zu. Wir haben sogar Audiokommentare heute dabei. Ich habe es mir eben schon mal reingezogen. Carla, wie ist bei dir die Lage denn? Wie geht's dir? Das ist erstmal wichtig.
Es wird ernst. Also, es ist nicht mehr lange bis zu meinem nächsten großen Step. Ist ja schon eine Weile her, dass wir mal aufgenommen haben. Und da hatten wir das noch gar nicht, glaube ich, so richtig groß offiziell verkündet. In 3 Wochen ist der GS Qualifier und ich habe einen Startplatz ergattert. Und dementsprechend bin ich seit Wochen am Kreise um Hütchen fahren. Die letzten Wochen standen noch viel mehr unterm Motorradstern als schon die letzten Monate. Also ich bin eigentlich nonstop irgendwie unterwegs und hier am Fahren und da am Fahren und da auf einem Event. Und das war jetzt im Januar, Februar, März war es halt schon noch ein bisschen problematisch, weil halt kalt und halt auch noch nicht so viel stattgefunden. Aber jetzt gerade so die letzten 1-2 Monate war, ne, irgendwie Heide, Ted, Training, hier ein Event, da ein Event und gerade jetzt letztes Wochenende 4 Event.
Wer das nicht auf dem Schirm hat, Leute, ne? Ich nehme euch schnell an der Hand, die Carla, unsere ehemalige Offroad-Rookierin. Die will ja dieses Jahr hoch hinaus. Die will dieses Jahr, wenn alles glatt läuft. Ich mache jetzt noch mehr Pressure.
Ja.
Würde sie gerne zu denen gehören, die für Team Germany oder wie auch immer das dann läuft, das weiß man immer vorher nicht so genau, antreten bei der GS Trophy, einem der größten Privat-Motorrad-Offroad-Fahr oder weiß ja nicht, wie man es nennen kann, Fahr-Contest-Wettbewerbe, wobei Ey. Ey, wer die nicht kennt, ich erkläre das jetzt nicht, was das ist. Pech gehabt. Echt jetzt. Ihr Pfeifen.
Kann man googeln.
Google das. Es ist halt so ein Contest, ja, und da muss man sich für bewerben und da wird ausgewählt und du hast schon gesagt, die Bubble ist klein, man kennt sich ein bisschen und es wird kein Zuckerschlecken. Es wird kein Selbstläufer. Da muss schon, muss einfach einen guten Tag haben. Das ist auch wichtig.
Das auf gar keinen Fall. Also, das ist ja immer so ein bisschen so Überraschung, was da dann wirklich kommt und was die eigentlichen Fahraufgaben sind. Und man braucht einfach Glück. Also man braucht einen guten Tag, das auf jeden Fall. Also können wir jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Aber wenn du da halt einen richtigen Scheißtag erwischt oder das sind jetzt halt wirklich alles Aufgaben, was man jetzt halt einfach nicht gut kann, dann hat man halt einfach irgendwie ein riesengroßes Problem. Es geht nicht nur darum, besonders gut fahren zu können, sondern du musst halt auch sehr taktisch da so denken. Na, das heißt, du musst genau überlegen, so wie teilst du deine Kräfte ein? Gehst du Risiken ein und bekommst dann eventuell mehr Punkte oder fällst dann halt auf die Schnauze und kriegst halt gar keine Punkte oder nimmst du den Mittel-Safe-Weg und hast dann lieber ein bisschen weniger Punkte, aber die safe und so. Also das ist schon...
Und du weißt ja auch noch gar nicht ganz genau, wie es läuft, ne? Ich glaube, man hat Erfahrung der letzten Jahre, aber es wird immer so ein bisschen auch geändert und so, ne? Und da muss man wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, das fand ich, am Anfang habe ich das nicht ganz verstanden, aber wir hatten ja auch schon Gäste, die da teilgenommen haben und erfolgreich teilgenommen haben. Und die haben ja auch erzählt, manchmal, wie du sagst, macht man Sachen einfach gar nicht, weil man mehr riskiert, als gewinnen kann, so ungefähr.
Ja, und genau das gehört ja halt auch mit dazu, dass du dich selber einschätzen kannst und dass du weißt, was du kannst und was du nicht kannst und dass du da halt keine unnötigen Risiken eingehst. Und ich glaube, das ist mit so einem, also ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, dass du dich selber gut einschätzen kannst. Und also, wie gesagt, was genau dran kommt, keine Sau weiß es. Ne? Also es gibt genug Videos vom letzten Qualifier bei YouTube oder auch vom Qualifier aus anderen Ländern. Der findet ja nicht nur bei uns statt, sondern in ganz vielen Ländern. Und da bekommt man natürlich so einen Eindruck von so Aufgaben, die so drankommen können. Aber das wird ja, also das ist ja klar, dass wenn eine Aufgabe letztes Jahr drangekommen ist, dann wird die dieses Jahr nicht wieder genauso drankommen. Das wäre ja witzlos.
Ja. Vielleicht gibt es so ein paar Klassiker, ne? Aber die Fertigkeiten, die abverlangt werden, die sind ja schon meistens ähnlich, ne? Es geht ganz viel um Geschicklichkeit, um technisches, langsames Fahren ganz viel. Also klar, es geht auch um Zeiten und so, ne? Aber vor allem darum, keine Fehler zu machen, ne? So, da passiert ganz viel.
Ja. Ja, und also nicht nur ums Fahren, sondern da ist halt auch viel, also sonstige kognitive Leistungen mit abgefordert. Ja, also letztes Jahr gab es zum Beispiel eine Aufgabe, da mussten die halt so einen Track durchs Maisfeld fahren und da waren 10 Begriffe zwischendurch auf so Holztafeln und die mussten sich die merken. So, und da ist man ja eine Weile unterwegs und dann muss man sich parallel dazu, muss man halt auch noch den Kopf mit etwas belasten, was mit dem Fahren überhaupt nichts zu tun hat.
Ja, das ist ja auch so, das gibt's ja auch in der Kritikversion, sag ich mal, als wir haben mal eine Filmeabend gemacht, da haben wir den Film oder die Miniserie zu, ich glaube Neuseeland war das, gemacht.
Mhm.
Da warst du noch nicht dabei, du bist jetzt ja auch im Filmeteam, mega. Da gab es Feedback aus der Hörerschaft, das weiß ich noch, die haben halt gesagt, ey Leute, das ist ja eigentlich kein richtiger Motorradfahrcontest. Nee, aber ich glaube, der Fehler ist, das so zu sehen, deswegen habe ich mir so schwer getan eben mit der Definition. Ich glaube, das will es halt gar nicht sein. Es ist mehr so ein Paket aus, naja, fahrerisch muss man schon viel, viel zeigen und drauf haben, aber eben da kommt noch ganz viel um drauf. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, da gewinnt nicht der oder die beste Fahrerin automatisch. Also ist
ja, das glaube ich auch. Ja. Genau, es geht ja um das Gesamtpaket und schlussendlich geht es ja auch um die Teamfähigkeit. Ne? Also du kommst da halt auch nur gut durch, wenn du im Team performen kannst. Das ist auch Teil des Qualifiers, da gibt es Gruppenaufgaben. Und wenn du der geilste Fahrer unter der Sonne bist, aber du kannst halt nicht im Team arbeiten, dann hast du es da halt auch schwer.
Ja, genau. Und deswegen glaube ich, also ich habe das beim letzten Mal erst so bewusst mitbekommen, wie viel Zeit die alle da rein geballert haben, sich zu verstehen so, ne? Ja. Da ist natürlich viel Spaß dabei, aber zu sagen, wir müssen uns halt kennen, wir müssen wissen, was gut kann und was nicht so und wo man Support braucht und wie wir uns einsetzen können. Du hast ja oft Aufgaben, wo eben nicht jeder das Gleiche machen muss dann auch und also später bei der Trophy und dann keine Ahnung, wenn so eine Aufgabe ist, zum Beispiel Hütchen fahren, würde ich sagen, Carla, it's your turn, so.
Ja, das habe ich auch ganz lange gedacht, dass ich das richtig, richtig gut kann. Und dann habe ich so ein paar Leute kennengelernt, die das wirklich richtig gut können.
Ja, okay.
Also, egal was, wie gut du in irgendetwas bist, es wird immer jemanden geben, der ist besser als du. Das, ja. Das muss man, glaube ich, einfach als Tatsache akzeptieren.
Es hilft dir, die Füße auf dem Ground zu halten, ne?
Ja, genau. Nur während den Aufgaben da sollte man die Füße nicht on the ground haben. Gibt minus 20 Punkte.
Das ist das Schlimmste eigentlich, ne? Das ist wie beim Trailfahren. So Füße auf dem Boden, immer richtig Banane, ne?
Ja, noch blöder ist, wenn das Motorrad liegt.
Ja, verstehe. Ja. Naja, aber ey, auf der anderen Seite, du machst viel, so richtig vorbereiten kann man sich nicht. Man kann so Dinge aus den letzten Jahren nachmachen, man kann allgemein an sich üben und so und was dann passiert. Es erinnert mich manchmal so ein bisschen so, ich bin früher mal Ultramarallye gefahren, ne? Da hast du auch so viel drumherum noch, so Rätsel, die du lösen musst und Orientierung und hast du nicht gesehen und so. Ja.
Aber das finde ich halt eigentlich auch irgendwie so ganz cool, ne? Also ja. Ich habe mich auch mit so ein paar Leuten darüber unterhalten, die sonst vielleicht mal eine Rallye mitgefahren sind oder so. Und die haben halt gesagt, ja, also jetzt halt einfach irgendwie möglichst schnell von A nach B kommen, ist zwar vielleicht auch irgendwie mal so, aber so auf Dauer. Und dann mit diesen Aufgaben dazwischendurch, habe ich gesagt, das klingt schon irgendwie richtig witzig. So.
Ja.
Ich glaube auch so, jemand, der null Ambition hat, mal irgendwie die Trophy oder irgendwie sowas in der Richtung mal mitzufahren, ich glaube, dass das richtig, richtig Spaß macht. So zwischendurch so diese Aufgaben und so. Also mir macht Spaß. Das ist jetzt ja auch nicht einfach alles nur einfach stumpf Hütchen fahren oder so, sondern das ist ja häufig mit irgendwelchen lustigen Sachen verbunden oder so, so dass man zum Beispiel so einen Strohrundballen mit dem Motorrad nach vorne schubst, so und dann muss man sich überlegen, okay, wie mache ich das jetzt
so am besten? Eisstockschießen mäßig so, ja.
Ja, oder einfach gegenfahren und der rollt oder so, dass man sich das, ne, so, ja, das ist, also ich finde das halt auch einfach mal lustig und.
Ist auf jeden Fall lustig, ja. Und die Kritik verstehe ich, dass man sagt, das hat vielleicht mit der realen Situation nichts zu tun, aber man darf da gar nicht so rangehen. Man muss sagen, es geht hier einfach darum, auch ums Können. Es geht hier einfach auch darum zu zeigen, wo sind die Limits, glaube ich. Das ist auch so ein Ding.
Ja, ich meine, natürlich sind das so Sachen, wenn ich jetzt einfach stumpf durchs Gelände knallen will oder so, dass das nicht Voraussetzung dafür ist. Aber darum geht's ja nicht. Also
es bleibt ja immer was hängen, das muss man ja auch mal sagen, ne?
Ja.
Also kann mir ja keiner erzählen, dass wenn jemand sowas kann, dass das nichts bringt fürs Motorradfahren, weil in dem Moment, das ist ja immer so mein Standpunkt, wenn mich jemand fragt, warum soll ich nicht am Gas ziehen, ne? Das macht doch stabil. Naja, weil es Situationen gibt, wo es ungünstig ist, sich da so immer rauszuschlawinern, weil es auch schnell gefährlich und unkontrolliert wird. Und am besten ist, ich kann halt beides. Ein kräftiger Zug am Gas ist manchmal die beste Lösung für ein Problem, aber eben nicht immer. Wenn ich aber nur diese Antwort habe auf Fragen, halte ich nicht für einen guten Fahrer oder Fahrerin dann, wenn man so eingeschränkt ist. Von daher, ey, lassen wir das dabei, die Diskussion, wir alle hier in der Hörerschaft, bin ich mir ganz sicher, drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Der Pressure ist jetzt high as fuck auf jeden Fall. Ja. Du hast am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich wem davon erzählen soll, jetzt ist eh zu spät. Jetzt zu spät und ganz ehrlich, du kannst dir eh nichts vorwerfen. Eventuell hast du einen Scheißtag, überfährst eine Katze morgens und bist irgendwie im Kummer, hast eine Blockade im Kopf, man weiß es nicht. Vielleicht hast du den Tag deines Lebens und am Ende zählt vielleicht sogar, was du morgens gegessen hast und was weiß ich, weißt du? Und der Rest kommt jetzt auf dich zu und dann gucken wir mal. Gibt ja auch viele, die machen da zum x-ten Mal schon mit, ne? Also das ist ja noch nicht mal auf einmal begrenzt. Gibt ja so andere Wettbewerbe, da darfst du nur einmal mitmachen.
Ja, also beim Qualifier kannst du so oft mitmachen, wie du willst. Ja. Ich versuche mir das momentan einfach so ein bisschen sozusagen. Also ich glaube, das wird einfach eine mega geile Veranstaltung. Ne? Allein jetzt schon so, was so im Vorfeld gelaufen ist. Es hat mir einfach so einen Spaß gemacht. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und also alleine deswegen hat es sich schon gelohnt. Und selbst wenn ich da jetzt auf dem letzten Platz rausgehen sollte, bin ich mir sicher, es wird ein geiles Wochenende. Ich werde unglaublich viel Spaß haben. Und
das denke ich halt auch.
Das ist nicht die letzte Veranstaltung, die wird es in 2 Jahren wieder geben und dann schauen wir einfach mal.
Und dann schaut man mal, ne, wie es einem gefallen hat und so. Und da kann sich ja ganz, ganz viel ändern. Wer weiß. Guck mal, es gab ja mal diesen riesen Umbruch, das war ja früher Niederesch bei einem bekannten Zubehörhersteller auf dem Gelände. Und das habe ich auch damals mitbekommen. Und dann ist Gewächs jetzt in Meltewitz bei einem bekannten Motorradpark. Und so. Und über den werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Wer weiß, was passiert, ob die da bleibt, ob sich was ändert, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe null Ahnung und wovon das auch abhängt, wer das entscheidet, da sind wir mal gespannt. Ich hab schon öfter gedacht, warum holen die das eigentlich, also das ist jetzt meine persönliche Frage einfach, warum holen die das eigentlich nicht jetzt nach Berlin, ja, nach Spandau?
Das wird da teilweise stattfinden.
Also ist sogar so.
Ja, es gibt dieses Jahr eine Neuerung. Und zwar beim Qualifier ist es ja so, dass die Länder da halt mitmachen. Und das Land richtet dann auch den Qualifier aus. Und es gibt ja aber Länder, die nicht teilnehmen. So, was weiß ich, zum Beispiel Österreich oder keine Ahnung. Und die Fahrer, die aus den Ländern kommen, wo kein Qualifier stattfindet, die können sich ja nicht bewerben. Weil das muss man in dem Land machen, wo man lebt. Und wenn das Land keinen Qualifier ausrichtet, dann hast du null Chance, da halt mitzufahren.
Sehr gemein.
Und da haben sich wohl viele Länder oder viele Menschen beschwert und haben gesagt, Alter, hier, ich kann richtig geil Motorrad fahren, ich habe da richtig Bock drauf, aber mein Land richtet keinen Qualifier aus, was soll ich tun? Und deswegen gibt es dieses Jahr, das ist erstmalig, bei den BMW Motorradtagen in Berlin, gibt es einen internationalen Qualifier. Das heißt, da konnte sich jeder anmelden, der wollte. Der musste halt aus einem Land kommen, wo kein eigenständiger Qualifier ausgerichtet wird. Und die können da alle hinkommen und fahren da dann den Qualifier. Und dann wird es da ein internationales Team geben.
Ja.
Halt mit Leuten aus diversesten Ländern.
Okay, nice. Das, guck mal, ich wusste das wirklich nicht. Also ich habe das mit Banner einfach mal so rausgehauen, weil ich dachte, das ist irgendwie logisch.
Ja.
Mal sehen, ne, was ich da so tue.
Aber das ist halt schön, ne, da kann halt jeder hinkommen und sich das angucken. Da ist dann halt Pressure noch mal ein bisschen höher, weil vermutlich ein paar mehr Leute zugucken.
Aber auch das übst du zumindest, hast du gesagt, ne?
Ja.
Du sagst ganz bewusst, kommt her, guck zu, wenn ich übe. Ich muss das können, ich muss das halt auch, ich muss in den Tunnel rein.
Ja, ich habe das gemacht, ich war jetzt ja zweimal in der Area 39. Das war auch beide Male halt so
was
Vorbereitung.
Was ist das?
Area 39 ist im Harz, also so am Rand, ich glaube so halber Stadt irgendwie so, da die Ecke. Und das ist ein Offroad-Gelände.
Geil.
Natürlich eigentlich eher so für kleinere Maschinchen, aber auch für diese Buggies, diese Spider-Dinger da irgendwie. Ich weiß nicht, Side-by-Side oder wie die heißen. Die können da auch rumfahren. Die haben eine Cross-Strecke, die haben ein Trial-Gelände und die haben aber halt auch einfach so Hügel, Auf- und Abfahrten. Die haben eine so ein Single-Trail einmal komplett ums Gelände drumherum.
Ja.
Und ein paar Bären waren da letztes Jahr schon mal.
Ja.
Und das Coole an der Geschichte ist halt, also du fährst dahin, du zahlst einen Tageseintritt, das sind 25 Euro, was ja wirklich günstig ist, wenn man das jetzt mal mit so einem Training oder so vergleicht.
Ja.
Und dann kannst du da den ganzen Tag kreuz und quer fahren, wie du lustig bist.
Ja, das ist natürlich nice. Und anstatt da rumzuknallen die ganze Zeit, hat Carla sich Hütchen mitgebracht. Lass mich raten.
Ja, also sowohl als auch. Also ich bin da auch rumgefahren. Wir waren das erste Mal Ostern letztes Jahr da.
Ja.
Ich hatte da auch versucht, einen Podcast aufzunehmen, weil es war halt echt lustig und eine schöne Runde. Mhm. Aber das, was ich mir dann später angehört habe, das kann man nicht veröffentlichen.
Das habe ich schon öfter
alle,
überlegt.
Wir waren alle schon ein bisschen betrunken.
Und so ist dir dieser Podcast hier draus geworden. Ja, nee, verstehe ich. Genau, also ich Area 39 sagt mir natürlich was, aber ich dachte, wir holen die Leute mal ab. So, das ist ja, Harz ist ja, glaube ich, für viele einfach auch gar nicht mal so schlecht zu erreichen. Ne?
Nee.
Also Halberstadt liegt ja erstmal so eher so im Nordharz, würde ich sagen. Und ist gar nicht so weit weg von der Autobahn. Da kann man wirklich mal hin.
Mhm.
Das ist machbar.
Also wirklich große Empfehlung, weil du kannst da halt wirklich tun und lassen, was du möchtest. Die sind da, also die Platzwarte, sagt man das so, Platzwart? Keine Ahnung. Mhm. Die Leute, die deinen Hut aufhaben.
Wärter.
Ja. die sind sehr entspannt. Also da kannst du wirklich, wirklich Spaß haben. Und ich hatte da dann halt, wie gesagt, wirklich meine Hütchen dabei. Und es war halt wirklich so. Also erstmal, wenn du da als Frau aufläufst, ist es ja schon mal irgendwie relativ ungewöhnlich. Wenn du dann noch als Frau mit einer dicken GS da rumfährst, dann sind dir die Blicke halt sicher. Und ich hatte halt gefragt, ob die irgendwo so eine größere ebene Fläche haben, wo ich da halt so ein bisschen Hütchen fahren kann. Und dann hat er gesagt, naja, hier Parkplatz, so, ne? Wenn du willst, also ja, mach doch. Und dann habe ich da halt wirklich auf dem Parkplatz und da stehen ja alle so und habe mir das da aufgebaut und bin dann da so ein bisschen meine Kreise gefahren. Und natürlich guckt dir da jeder über die Schulter und alle stehen da und also manche kommen auch und fragen, ey, sag mal, was machst du da eigentlich irgendwie? Aber das war halt wirklich, das war bewusst, damit ich das halt übe, wie das ist, wenn mir Leute zugucken.
Ja.
Und zwar halt nicht nur einfach so ein bisschen, sondern halt wirklich so genau so, ne, was macht die da? Und das war ein gutes Training, weil das ist schon, das muss man lernen, das auszublenden.
Von daher glaube ich, versuchst du dich da wirklich auf allen Ebenen gut aufzustellen?
Ja, ja. Doch. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr so mit Ausdauersport nebenbei angefangen, weil es ist halt einfach, es ist sau anstrengend. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man echt unterschätzt, wie körperlich anstrengend gerade so diese Special-Fahraufgaben sind. Mhm. Es ist ja so schon anstrengend, wenn man den ganzen Tag im Gelände fährt, aber wenn man dann die ganze Zeit noch hier wirklich dieses Fahren im Lenkanschlag übt und so weiter. Es ist so viel krass anstrengender, wobei ich bis heute nicht so richtig verstehe, warum, weil also, man steht ja einfach.
Ja. Mehr kann man nicht machen und ich habe dir auch schon ein bisschen zugeguckt und so und ich denke mal, den Rest schauen wir jetzt. Was passiert und wir werden hier auch drüber reden. Übrigens drüber reden, wir hatten ja bis vor Wochen immer dieses Format, was ja auch sehr beliebt war, Offroad Rookies. Das müssen wir jetzt ja umbenennen, ne?
Ja.
Und ich habe überlegt, wie wir es jetzt nennen können, das Format.
Oh,
ne? Weil ich bin ja ein Freund von Formaten, ne? Also ich mag ja eigentlich das. Wir könnten auch einfach sagen, wir nennen die Folgen so, wie es gerade passt, so. Aber Format ist immer gut, ja? So, ich sagte, ich werde über die Folge, werde ich jetzt immer mal wieder ein paar Namen droppen und du sagst mir, welchen du favorisierst, ja?
Okay.
Mein erster ist Gemüsepfanne. Fand ich irgendwie gut, weil da weiß man gleich, worum es geht. Ne? Gemüsepfanne, weil das ist so alles bunt rundherum durchs Gemüsefahren.
Ah, das finde ich schön. Bist du selber drauf gekommen?
Ja,
oder
wie selber
drauf Vorschlag?
Gekommen. Nein.
Gestern beim Kochen.
Gestern beim Kochen. Nee, also die anderen spread ich noch weiter. Aber ich merke schon, da ist ein bisschen Sympathie bei dir.
Ja, da ist ganz viel Sympathie.
Gemüsepfanne heute Vorbereitung, Qualifier und natürlich reden wir heute übers Vier-Event. In einer Folge Event Horizon, die habe ich damals mit dem Georgie aufgenommen. Da haben wir übers Vier-Event geredet. Allerdings nur so 10 Minuten ungefähr, nicht länger. Heute nehmen wir uns noch mal ein bisschen mehr Zeit. Es gibt aber auch eine Podcast-Folge von Johnny und mir auf dem Vier-Event. Damals war das erst das zweite Mal, glaube ich, dass es stattgefunden hat. Das gibt es ja noch gar nicht so ewig lange. Und Johnny war damals auch beim ersten Mal dabei. Wir wollen heute mal schauen, lohnt sich es immer noch dahin zu fahren? Wir waren damals ja sehr begeistert. Und was hat sich vielleicht verändert? Darüber ein bisschen sprechen. Und ich glaube, eine Frage, die sich ganz viele stellen, lohnt sich das für einen selber? Kommt man da auf seine Kosten? Was kriegt man da für seine Kohle? Die ist, ich sag mal, die ist auf den ersten Blick nicht, ist der Preis hoch? Aber das wollen wir alles mal ein bisschen in Relation stellen gegenüber, ob es wirklich viel Geld ist oder ob es eigentlich sogar ein Schnappi ist für das, was man kriegt. Und so, wie kommt man da überhaupt hin? Denn die Plätze werden ja auch verlost. Nee, verlost werden die nicht, aber es ist so, come first, ne?
Ja, das ist wirklich, also da einen Platz zu bekommen, ist, glaube ich, so das größte Problem an der ganzen Geschichte.
Die kündigen das an.
Es sind relativ wenig Plätze. Und die
Ich glaube 100 oder ein bisschen mehr?
Ich glaube sogar nur 70 oder 80.
Ah, okay.
Also es ist definitiv zweistellig. Und dadurch, dass es so beliebt ist, ist es schwierig, einen Platz zu bekommen. Es wird im Vorfeld sozusagen angeteasert, ab wann die Bestelltore geöffnet sind sozusagen.
Ja.
Das wird, ich glaube, es war eine Woche vorher oder so, wurde es veröffentlicht. Und dann macht die Uhr Tick-Tack. So. Das heißt, also ich habe auch wirklich vor dem PC gesessen, habe sekündlich aktualisiert.
So 20 Uhr oder so, ne?
Ja, genau, war Punkt los, 20 ne? Uhr. Und dann aktualisieren. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Anmeldung offen ist, feuerfrei, musst du dich beeilen. Und ich glaube, es war dieses Jahr nach 6-7 Minuten war es weg.
Ja, krass. So habe ich das damals auch wahrgenommen, nicht ganz so krass. Ich würde sagen, da war es ungefähr schon eine halbe Stunde gedauert oder so. Oder eine Stunde. es war auf jeden Fall in dem Abend auch da ausverkauft schon, aber inzwischen hat das Ganze auch einen gewissen Ruf bekommen. Und ich glaube, das ist auf so, wie es passiert, echt einzigartig. Ne? Es gibt so in Deutschland nicht. Ich habe mich auch mal ein bisschen auf die Suche nach Gründen gemacht, woran es liegt. Naja, man geht damit als Veranstalter ja auch schon ein gewisses Risiko ein. Man muss sich da gut absichern, ne? So mit den ganzen Verträgen, wie ist das und so. Weil dazu kommen wir ja gleich. Man ist da, man kann da schon in Anführungsstrichen machen, was man will. In Anführungsstrichen natürlich in einem Rahmen. Aber ich weiß zum Beispiel von anderen Enduro-Parks, die dürfen das allein schon aus Vorgabengründen nicht machen, weil zum Beispiel die Lizenz, die Genehmigung darauf basiert, dass Leute eben nicht die ganze Zeit machen können, was sie wollen, rumknallen können und so weiter und da hohe Auflagen sind, weil, keine Ahnung, die Stadt, Nachbarn oder was auch immer sagen, nee, das ist die Abmachung, dass sowas nicht passiert. Es sind zu gewissen Zeiten gefahren wird, zu gewissen Tagen, nur mit Guides dabei und sowas gibt es halt, ne? Und das kann man alles verstehen und das ist natürlich ein Riesenglück, dass es sowas gibt. Und die 70 Leute oder wie viel es jetzt auch immer sind, die nicht vielen Leute, das denke ich mal ist ein Resultat, weil mehr nicht zu verantworten ist, ne?
Ja, die müssen sich ja auch irgendwo verteilen, ne? Also ich meine, genau. Das Gelände ist zwar riesengroß, da können sich deutlich mehr als 70 Leute gut verteilen, aber du musst ja auch irgendwie so eine Streckenführung da irgendwie reinbasteln, dass das eher abfahrbare Wege sind und dass man da nicht irgendwo stecken bleibt und dass das eine sinnige Wegführung ist und dass sich nicht alle auf einem Punkt irgendwie ballen. Ja, genau, und das macht natürlich halt auch viel weniger Spaß, wenn du alle 2-3 Minuten irgendwo warten musst, weil irgendwie vorne hat sich einer hingelegt oder so. Das ist ja gut, wenn sich das alles schön verteilt. Und ich glaube, wenn die das jetzt mit 150 Leuten machen würden, dann wäre es deutlichst unentspannter.
Ja, absolut. Und bevor wir wirklich darüber reden, was genau da passiert, also wie es wirklich war. Lass uns mal über die Eckdaten reden. Ne? Also das Ganze findet beim Enduro Action Team statt, im Parkgelände. Wer da noch nie war, das ist ein Steinbruch, ein alter Steinbruch. Der ist also an anderen Stellen sogar noch aktiv. In der Mitte ist so ein großer See, es sieht von oben mega schick aus übrigens. Und dadurch haben sie halt den Vorteil, dass sie bei so ziemlich allen Wetterlagen können sie da was machen, weil auch viel über Stein und Geröll läuft und so. Und es gibt ein sehr abwechslungsreiches, großes Terrain da, das du befahren kannst. Und die Abmachung ist an dem Tag, so habe ich es kennengelernt, dass du morgens eine Guide-Runde kriegst. Die ist verpflichtend natürlich. Also du kriegst eine Besprechung mit dem Guide. Der guidet dich einmal rum, zeigt dir, wie das funktioniert. Es gibt immer so Schilder, wo steht, ey, diese Strecke hier ist okay zu fahren, da ist schon echt anspruchsvoll, ich zeige euch das mal, ich erkläre euch das mal und so. Nur in dieser Richtung das Fahren, da und da dran denken, Rücksichtsnahme ist natürlich immer das absolute A und O. Und hier lang niemals zum Beispiel so rum da durchfahren, ist Einbahnstraße und so weiter. Und das dauert ein bisschen auch die Einführungsrunde und dann aber ist 2 Tage wirklich feuerfrei, ne?
Ja, genau. Das ist so vom Grundgerüst her gleich geblieben. Es gibt eine Rundstrecke, das ist halt alles abgesteckt und die führt halt einmal komplett durch den Park. Die Grundrunde sozusagen ist leicht, also da sind die Wege gekennzeichnet mit Schwierigkeitsgraden. 1 Pfeil ist leicht, 2 Pfeile ist mittel und 3 Pfeile ist schon, also die haben das auch gut vorgegeben sozusagen, wie man sich da so selber einschätzen kann. Die haben halt gesagt, also jemand, der mal ein Training hatte oder halt noch nicht viel Erfahrung hat, der ist bei 1 Pfeil ist der gut aufgehoben. Um die Strecke mit 2 Pfeilen zu fahren, sollte man schon mal irgendwie so ein bisschen mehr Erfahrung gehabt haben. Und die mit 3 Pfeilen, da haben die also erstmal gesagt, alles, was 3 Pfeile hat, nicht alleine fahren, auf gar keinen Fall.
Ja.
Mindestens zu zweit oder zu dritt, dass wenn man sich dann da halt mal irgendwie langlegt oder sowas, dass halt Hilfe geholt werden kann.
Man hat am Anfang, also wie ich das eben schon so skizziert habe, man hat eine kleine Gruppe, ne? Und da hat man auch die Möglichkeit, wenn du jetzt alleine zum Beispiel da bist, dann in Anführungsstrichen Freunde zu finden, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ja auch so diese ganze Veranstaltung so drumherum. Es sind ja alles Leute da, die denselben Nagel im Kopf haben, so, und man könnte jetzt diese leichten Teile theoretisch auch alleine fahren, aber wenn man dann halt irgendwo unterwegs jemanden trifft, ne, dann, na, wir beide fahren jetzt mal zusammen links rum und die anderen beiden zusammen rechts rum oder so, das findet sich da einfach so untereinander. Und das finde ich halt auch so schön. Und das macht so eine Veranstaltung ja halt auch irgendwie aus. Na, wenn du jetzt da irgendwo so ein Training hast oder wenn du jetzt zum Beispiel in der Area 39 bist oder so, dann ist das schon irgendwie ein bisschen separierter. Und da kommt man halt einfach zusammen und fährt dann auch zusammen, sitzt abends zusammen am Lagerfeuer oder so. Das ist halt auch ein ganz großer, wichtiger Charakter von der Veranstaltung.
Ja, ja. Wobei, ich erinnere mich daran, wir durften sogar, wenn wir so und so viele Leute waren in der Gruppe, darfst du sogar vorher das schon bestimmen. So, wir sind eine Gruppe, wir haben einen Namen und so und es gab's alles. Waren wir irgendwie eine Farbe auch und so, wenn ich mich richtig erinnere, in unserer Gruppe.
Echt? Nee, also das gab's jetzt so nicht. Das hat halt auch zwischendurch die ganze Zeit gewechselt.
Ja, ja, okay.
So. Aber was halt so richtig schön war, war, die Strecke führt dann halt auch zum Beispiel über diesen großen Platz da in der Mitte.
Ja.
Also es gibt in der Mitte vom Gelände gibt es so eine große Ebene sozusagen. Und da konnte man dann halt auch, obwohl das jetzt nicht Teil der Strecke war, konnte man dann da halt auch nochmal so ein bisschen so Geschicklichkeitsaufgaben fahren. Ja, hier zum Beispiel halt irgendwelche Kreiselübungen oder über diesen Schwebebalken und so. Das konnte man da halt auch alles so locker mit einbauen. Und was für mich so das absolute Highlight eigentlich so gewesen ist, die ganzen Instruktoren, die da arbeiten, die sind ja alle da. Und natürlich, die machen am Anfang die Einführungsrunde und erklären da so Sachen, haben zwischendurch dann auch Probefahrten begleitet. Also man konnte den ganzen Tag über Probefahrten entweder mit den Motorrädern aus dem Park machen oder, das war jetzt große Besonderheit, die Firma Zero Motorcycles, die waren da. Und man konnte mit denen auch eine Probefahrt machen.
Also die sind ja echt Vorreiter, was so Elektromotorradmobilität angeht, ne?
Genau. Also ich bin die nicht Probe gefahren, weil das an dem Wochenende nicht mein Fokus war. Aber da hören wir später vielleicht nochmal was zu.
Das können wir auch jetzt machen.
Ach so, ja. Dann wir waren ja mit mehreren Bärs vertreten. Mhm. Und der Gregor, der ist die, nee, nicht, doch, Gregor.
Doch. Gregor, genau.
Ja, genau. Gregor ist die Probe gefahren und ich hatte die anderen gebeten, da auch mal so einen kleinen Audiokommentar aufzunehmen. Und der berichtet da sehr begeistert von.
Georg, hau mal raus.
Hallo liebe Sabine, hallo lieber Howie, hallo liebe Bärinnen und Bären da draußen. Ich wurde gefragt, ob ich zum Vier-Event, was letzte Woche stattgefunden hat, ein kleines Feedback geben möchte, beziehungsweise ein bisschen plaudern möchte, was ich natürlich sehr gerne mache. Ich war da zusammen mit Sabine und noch zwei anderen aus dem Bärenrudel. Für mich war das erste Mal, dass ich an so einem Event teilgenommen habe. Noch dazu war ich dieses Jahr noch nicht wirklich viel Offroad unterwegs. Aber ich fand es umso geiler, da einfach sich frei in dem Gelände des Enduro-Action-Teams bewegen zu können, beziehungsweise entlang der Trails, aber nach eigenem Wohlbefinden, sage ich mal, und Gemütszustand. Es ist im Prinzip so aufgebaut, es gibt einen Rundkurs und drei Schwierigkeitsgrade. Den ersten, den schafft man easy going, das ist quasi der Standardkurs. Und links und rechts davon weichen dann Trails ab mit mittelschwerem bis schwerem Schweregrad. Wo man sich dann langsam gemütlich rantasten kann in der Gruppe oder auch alleine, wobei natürlich immer zu empfehlen ist, in der Gruppe sich zu bewegen, dass man einfach jemanden hat, der das Moped mit aufhebt etc. Und so kann man nach und nach an seine Grenzen gehen und diese auch überschreiten, was ganz cool ist. So bin ich zum Beispiel das erste Mal jetzt im Sand gefahren, beziehungsweise im Sand gefallen. aber war für mich ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis und auch dieses Event mit Lagerfeuerabend und so weiter war wunderbar. Ich habe dort gezeltet als einer von drei Campern im Zelt, weil es doch recht frisch war noch so Mitte Mai. Also wir hatten Nachttemperaturen bis nur 6 Grad, glaube ich. Aber alles machbar und alles cool. Und wenn man sich darauf einlässt, dann macht es auch Spaß. Für mich auch so die perfekte Vorbereitung, beziehungsweise so das Rantasten an meine Lücken, damit ich noch weiß, woran ich arbeiten muss, weil ich dieses Jahr im September den Tim, den Trans-Italian Marathon, mitfahren werde. Und habe bis dahin auch noch ein, zwei Trainings und weiß es eben auch, wo meine Schwächen sind, weil ich die wieder herausfinden konnte. begleitet wurde das Ganze dann auch noch von Fotografenteam, wo auch richtig coole Fotos entstanden sind. Also auch wer da irgendwie ein Faible dafür hat, ein cooles Foto von sich abzugreifen, kommt auf jeden Fall auf seine Kosten. Und ja, es bleibt sozusagen wirklich Hut ab an das Enduro-Action-Team, was die organisieren. Es ist super organisiert worden mit Essen und so weiter. Sanitätsdienst vor Ort, Pipapo, also wirklich alles, was man braucht. Und was mich besonders gefreut hat, dass sie als Partner dieses Jahr Zero Motors oder Zero Motorcycles, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell heißen, dabei hatten, die ja so mitführend oder eigentlich führend im E-Motorrad-Segment sind im Bereich Offroad-Adventure. Und die hatten auch drei Maschinen zum Probefahren. Zum einen die FX heißt sie, glaube ich, und dann die DSRX. Ich sage mal so ein bisschen der Boxer unter den E-Motorrädern aktuell. Sowohl vom Fahrverhalten, weil auch da das Gewicht sehr tief ist, als auch vom Kostenpunkt. Und diese Motorräder konnte man probefahren, was ich auch dann ausgenutzt habe, weil ich da eh schon mich ein bisschen dafür interessiere und einfach mal sehen wollte, was die im Gelände können. Und ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Ich habe eh an dem Vier-Event das Springen für mich entdeckt, wo man sich auch rantasten konnte. Und das habe ich dann auch prompt mit dem E-Motorrad ausprobiert, was auch erstaunlich gut funktioniert. ich habe auch an dem einen Abend sehr lange mit den beiden von Zero Motors gequatscht. Am Lagerfeuer haben wir da so den harten Kern gebildet, bis nachts um 12. Und es waren super interessante Gespräche, was die schon alles so können, wo sie sich in der Zukunft sehen. Und auch so lustige Funfacts. Ich habe den auch konkret gefragt, weil ich halt so im Kopf habe, Gelände fahren ist gleich viel mehr Verbrauch, was ja beim Verbrenner zutrifft, wo man dann durchaus mal bis zu zweifachen Verbrauch hat. Aber das E-Motorrad wiederum profitiert extrem davon, von den niedrigen Drehzahlen etc., sodass die im Gelände tatsächlich eine sehr, sehr hohe Reichweite haben, was mich positiv überrascht hat und das Ganze natürlich noch gerade für unser Segment viel, viel interessanter macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo da die Reise hingeht. Werde das weiter verfolgen. Der eine von den beiden wohnt auch gar nicht so weit weg von mir. Den trifft man dann vielleicht mal wieder. ja, das war so das Vier-Event, wie ich es erlebt habe. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen und ans Herz legen, daran mal teilzunehmen. Es ist wirklich komplett egal, ob man Anfänger ist oder Profi ist. Man kommt da auf jeden Fall auf seine Kosten und hat halt eine super Bubble, trifft super coole Leute, macht wahnsinnig Laune. Da waren auch die drei Kiddies von Robert, einem der Gründer, auch am Start. Die Kleine, irgendwie, ich weiß nicht, wie alt die ist, 4, 5 schätze ich mal. Er saß dann auch auf ihrem kleinen Minimotorrad und ist da auch entlang gepäst. Das war einfach traumhaft und goldig. So ein bisschen wie so eine große Familie, das Ganze dort. Also, ich kann es nur empfehlen und euch ans Herz legen. Hat auch Spaß gemacht mit dir, Sabine, und den anderen beiden. Und ich hoffe, man sieht sich bald mal wieder.
Vielen Dank auf jeden Fall, Georg, dass du uns diesen Kommentar hier geschickt hast. Anscheinend hat es ihm ja sehr Spaß gemacht. Er hat ja ein paar andere Sachen noch erwähnt, über die wir sprechen müssen. Aber erstmal lass uns ruhig über die Elektrosache mit Zero mal reden. Ich bin da auch immer sehr, sehr interessiert. Und was ich nicht wusste, was mir nicht bewusst war, das nehme ich jetzt mal so als gegeben hin, dass die Energieausbeute im Gelände tatsächlich positiver ist als auf der Straße.
Ja, das kann ich mir auch überhaupt nicht erklären, aber ich bin halt auch so technikaffin wie ein Toastbrot. Also da habe ich auch einfach viel zu wenig Ahnung.
Also das mit der Drehzahl verstehe ich, aber du fährst ja trotzdem ständig an und so, ne? Aber gut. Ja, die werden es wissen, oder? Ich finde es einen ganz interessanten Fact. Das nehmen wir jetzt erstmal so als Expertenmeinung hin. Und ja, ich meine, es fühlt sich komisch an, aber das mag sein. Und manchmal passieren so Sachen bei Elektro, die, sag mal, ich bin vor Ewigkeit mal so ein Zero-Ding gefahren, das ist aber schon ewig her, da gab es noch gar nicht diese Modellpalette. Inzwischen haben die ja einen richtigen Tourer rausgebracht und so, ne? Du bist damit nicht gefahren, ne?
Nee.
Weißt du, ob die inzwischen rekuperieren?
Keine Ahnung.
Okay. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich glaube, dass das so ist. Also die Harley kann das, glaube ich, beziehungsweise die LimeWire. Die LimeWire,
ja. Nee, meine einzige Erfahrung mit Elektro-Gefährt ist aus dem Electric Ride Park. Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her. Und da war ich auf jeden Fall schon erstaunt, wie viel Power die haben. Und es hat mich immer so irritiert, dass ich nicht geschnallt habe, ist das Motorrad jetzt an oder ist es nicht an, weil du es nicht hörst. Aber seitdem hat sich vermutlich viel getan.
Sie können es. Ich habe es gerade geschaut. Sie können es. Ich war gerade bei Zero und tatsächlich haben die Rekuperation. Das bedeutet also, sobald du vom Gas gibst, setzt die Motorbremse ein und speist durch die Verzögerung Energie in die Batterie zurück. Und das bringt, also ich fahre ja Elektroauto, das bringt richtig viel. Also wenn man die mal aus hat, merkt man erst, wie wichtig das ist. Das finde ich ja cool, ne? Und vor allen Dingen im Gelände kann ich mir vorstellen, gerade beim Enduro-Wandern, dass man eben mit viel Up and Down und so, ne, dass man da viel statt Bremse mit der Rekuperation fährt, dass man die echt auf stark stellt und dann nur mit dem Gas immer so gegenarbeitet. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es richtig geil funktioniert. Du musst ja eh schauen, wo ist, ne, so ähnlich wie bei der Honda DCT, du musst ja schauen, wo ist genau der Kupplungspunkt, in Anführungsstrichen, wenn ich so fricklige Sachen, wenn ich Hütchen fahren will zum Beispiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das besser geht als mit dem DCT-Getriebe, dass er immer eine Doppelkupplung drin hat und man einen Kupplungspunkt hat, den hast du ja hier nicht mehr. Und dass man dann auch mit der Bremse vielleicht ein bisschen gegenarbeitet, so. Habe ich noch nie gemacht, würde mich auch sehr interessieren, das mal auszuprobieren. Finde ich erstmal wirklich super interessant, was Gregor erzählt hat an der Stelle. Müssen wir im Auge behalten. Müssen wir mal schauen, was sich da tut. Die anderen Hersteller werden ja nachziehen. Das steht ja fest. Kann man, glaube ich, so sagen.
Das denke ich auch. Aber ganz lustig, weil du gerade gesagt hast, hier mit gerade langsam und Hütchen fahren und gegen Bremse und so. Ja. Das ist eine Technik, die ich jetzt auch letztes Wochenende das erste Mal so ausprobiert habe. Normalerweise, wenn ich langsam und Hütchen fahre, dann fahre ich halt natürlich viel, also über Kupplung und Bremse. Handbremse, ne? Nicht Fußbremse, Handbremse. Ja, klar.
Weil die einfach präziser ist, ne? Weil die.
Ja, und ja, sobald du.
Dosieren, ne?
Genau, und wenn du das über Fußbremse machen würdest, dann veränderst du wieder so ein bisschen die Position auf dem Motorrad, was dich wieder sofort aus dem Gleichgewicht bringt. Was halt richtig kacke ist, wenn du halt gerade schon am Lenkanschlag bist, dann ist
Kommst
jede
du gar
Bewegung.
Nicht ran. Oder ja, ist gar kein Gefühl so, ne, dafür.
Genau. So. Aber da hat man folgendes Problem. Wenn man jetzt wirklich nur über Kupplung und Bremse fährt und man kommt wirklich an Lenkanschlag dran, dann wird das Motorrad beim ersten Mal einfach instabil. Du schlägst dran, es wird instabil, weil du kannst es nicht mehr über Lenkung ausgleichen und so. Und das ist häufig dann so der Punkt, wo, wenn da die Gewichtsverlagerung nicht hundertprozentig klappt, dann fällt es halt um. Punkt. Ja. Und ich habe jetzt folgenden Tipp bekommen, auf Gas fahren, also das Gas aufdrehen, immer so bei mindestens 2000 Umdrehungen sein und dann gegenbremsen, weil wenn du dann am Lenkanschlag bist, dann machst du einmal so ganz kurz so ein bisschen die Bremse auf und das reicht, um das wieder genug aufzurichten, dass du nicht umfällst.
Also ein kleiner Schwung dann.
Genau, aber es dauert länger, Gas zu geben, als die Bremse zu lösen.
Weil du immer einen Verzögerungsmoment hast.
Richtig.
Und ich glaube, den hättest du bei Elektro in der Form halt nicht. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.
Ja. So, und das wäre ja da total schlau. Also ich meine, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist richtig scheiße für die Kupplung.
Das ist materialmordend.
Keine Frage, aber das macht man dann ja auch nicht den ganzen Tag.
Ja, ja, auch für die Bremse. Ne? Du bremst ja die ganze Zeit gegen den Antrieb.
Ja.
So.
Ja, Bremsbeläge sind bei mir noch gut, das ist okay. Aber das hat unglaublich viel gebracht. Also wenn man für normal im Gelände fahren, natürlich ist es totaler Schwachsinn, ne? Aber für sowas es ist mega kompliziert, weil ne, du musst ja trotzdem noch mit Kupplung arbeiten und so. Also das ist am Anfang für den Kopf ein bisschen schwierig, das alles gleichzeitig umzusetzen.
Ja, ja, ja.
Aber das ist dann wirklich so Next Level Krempel.
Und Ziel ist ja auch, dass der Kopf ausgeht. Das ist ja das Ziel, dass der Kopf gar nicht mehr mitfährt, so, ne? Alles nur noch. Bewusst. Ja, verstehe ich. Und es hört sich wirklich nach ganz großen Tennis an. So, spannend, ey. Cool auf jeden Fall, dass man, das hatte Gregor ja auch gesagt, dass man eben auch im Allgemeinen die Bikes, die dort im Verleih sonst sind, für Kurse etc., dass man die halt Probe fahren konnte. Das finde ich eine richtig, richtig geile Sache. Zum Beispiel auch, wenn da andere Fahrwerke mal drin sind, auch in seinem eigenen Modell. Finde ich auch super spannend, ne, wenn die sagen, pass mal auf, hier, keine Ahnung, ist das Premium Öhlins Bla drin, checkt es mal. Ne?
Ja, das ist es ja gerade auch so das Problem, was ich damals hatte, als ich so geguckt habe, okay, welches Motorrad will ich denn jetzt haben zum Offroad-Fahren? Weil das nützt dir nichts, wenn du das auf der Straße Probe fährst. Das hast du keine Ahnung, wie sich das richtig im Gelände verhält und Das ist halt schon, wo kannst du das mal machen? Ne? Dass du so diverseste Modelle durchprobieren kannst.
Genau, und dann im Gelände.
Ist schon geil. Ja, und dann halt auch noch so ein geiles Gelände. So. Und dann kennst du die Strecke halt auch, weil die bist du vielleicht schon 3-4 Mal gefahren. Ja. Das heißt, du hast da halt auch ein bisschen Sicherheit, dass du dann da halt auch weißt, okay, was kommt jetzt? Und kannst dann da halt auch wirklich mal richtig testen. So, was er ja zum Beispiel auch erzählt hat mit dem Springen und so weiter. Ne? Wenn er das vorher nicht ein paar Runden mit seinem Motorrad oder mit einem anderen gefahren wäre, dann wäre das ja das halt... Das
natürlich mit der Leihmaschine auch nicht unbedingt, außer du bist halt der Master so, ne? Verstehe ich auch.
Genau.
Ja, dass man sich da so ein bisschen im wahrsten Sinne eingesprungen hat vorher, ne? Ja. Springen, ey, da müssen wir auch kurz drüber reden. Aber das machen wir gleich. Ich würde gerne nochmal zum Event, also dass wir uns noch ein bisschen ranarbeiten an das Event selber. Man stellt sich das also so vor, dass man wirklich, wann fängt man da an? Um 9 Uhr oder so? Dann geht's los.
Ich glaube halb 9.
Halb 9 geht's los mit der Vorbesprechung.
Zur Erwärmung.
Genau. Und dann, ja, bis 16 Uhr kann das sein? Habe ich das noch richtig im Kopf?
Bis 17 Uhr.
17 Uhr sogar. Das ist echt lang. Und meine,
schaffen die meisten auch nicht.
Eben, meiner Erinnerung nach, am Anfang ist es so voll, dass du denkst, ich habe hier eigentlich keinen Bock drauf, den Scheiß. Ich fand es richtig, es war richtig Stau am Anfang.
Ja.
Und dann, aber wirklich schon nach 1,5 Stunden wurde es enorm leerer, ja. Und das nicht, weil ich dort gefahren bin, wie ihr versteht, sondern, die sind dann, und dann sind alle zum Mittagessen und dann viele haben, glaube ich, dann aufgehört auch, ne? Und das auch ist auch gut so natürlich, weil, ey, wie viele Leute unterschätzen das? Ich kenne das, ich mache ja auch Anfängerkurse und sowas und gerade wenn man gar nicht das so gewöhnt ist, ne, allein was da im Kopf passiert die ganze Zeit, ne? Du bist fertig. Dann isst du, im schlimmsten Fall isst du ein bisschen zu dolle und dann ist Feierabend. Und dann sollte man auch nicht weiterfahren. Das Tolle ist ja, es ist 2 Tage, ne? Dann kann man sich auch sagen, ey, morgen ist halt auch ein Tag. Ich muss mich hier heute nicht verletzen, da ärgere ich mich schwarz. Und das ist auch genau richtig. Aber ich zum Beispiel, der ja nie genug kriegt und der immer übertreibt, das war halt geil, weil wir waren fast alleine so am Ende. Und dann verteilt es sich halt auch wirklich richtig krass auf dem großen Gelände, ne?
Ja, also da war es auch so, also gerade bei der Einführungsrunde, da war halt schon ein bisschen Stau, weil also es war halt ganz klar, du darfst am Anfang da nicht alleine durchfahren. Du musst halt erst mit einem Instructor da halt diese Einführungsrunde machen, der halt auch an verschiedenen Stellen nochmal irgendwie so auf verschiedene Sachen hingewiesen hat. Ja. Zum Beispiel, es gibt da eine große Verbindungsstraße und es war halt wirklich, es war knochentrocken. Es war
Staubi, ne?
Ja, es war krass, also wirklich. Und auch der Boden war so hart und da sind viele Strecken mit krassen Spuren und die sind halt knochentrocken. Und also gerade wegen dieser Staubentwicklung gab es zum Beispiel halt auch Strecken, die ganz klar eine Geschwindigkeitsbegrenzung hatten, weil die gesagt haben, hey, hier, das ist mal die einzige Strecke, da kann Gegenverkehr kommen. Na, eigentlich waren das alles Einbahnstraßen, aber bei einer ging es halt nicht anders, weil es war die Zufahrtsstraße. Ja. Und da kann Gegenverkehr kommen. Und da haben die halt auch ganz klar kommuniziert, wer hier mit mehr als 25 km/h erwischt wird, für den ist das Event vorbei. So. Weil das einfach gefährlich ist mit dieser Staubentwicklung. Du siehst halt nichts.
Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt auf mehreren Events schon, wo sowas, es gibt noch andere Events, wo das auch so ist, ne? Also zum Beispiel das Reise-Enduro-Festival gibt's noch. Es gibt noch mehrere andere, wo man auch frei fahren kann, durchaus noch. Das sind dann meistens so Gelände wie die Area oder so. Die es schon lange gibt auch, ne? Die schon alte Genehmigungen noch haben und so. Und mein Eindruck war, und das fand ich sehr, sehr positiv, das möchte ich auch nochmal echt loben, bei mir war es wirklich so, also ich habe nichts mitbekommen, wo jemand wirklich daneben gemacht hat. Ja, also ich hab nichts mitbekommen. Es ist auch niemand, also ich habe nie mitbekommen und man hört, meistens spricht sich sowas auch rum auf dem Event, so spätestens beim Gossip Talk, beim Stiefelbier. Hier, guck mal, den haben sie dann aber erstmal gesagt, hier, gelbe oder rote Karte und so. Habe ich nicht mitbekommen. Also, die haben sich alle dran gehalten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, spricht für die Bubble auf jeden Fall, ne? Und vielleicht sind auch alle einfach dankbar, dass sie so eine Karte bekommen haben und halten sich dann Gott sei Dank an die Regeln, weißt du?
Ja, also das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Es war vom Fahrerlevel her sehr, sehr gemischt. Also auch von den Teilnehmern waren wirklich welche mit dabei, die kaum Erfahrung gehabt haben, halt bis zu den so absoluten Pros, ne, wo du dann halt so daneben stehst und zuguckst und dir einfach so denkst, alter Scheiße, wie machen die das? Also wirklich von bis, war echt faszinierend. Und die Leute, die halt wirklich richtig geil fahren konnten, die haben halt dann zwischendurch da irgendwo die Sau rausgelassen, wo sie es konnten. Das war dann halt auch schön, das dann halt da auch mal zu sehen. Und dann an den Strecken, wo man sich halt so ein bisschen zusammenreißen musste, sind die dann halt auch gesittet gefahren. Das war überhaupt gar kein Problem.
Ja, ja. Sabine, ey, bevor wir jetzt mal ans Eingemachte gehen und darüber sprechen, was war denn konkret auf der Strecke los, ne? Denn du hast ja wider Willen auch gesagt, ich probiere das mal aus mit dem Gespringe und so. Ich glaube, da sind viele heiß drauf zu hören, so wie war das eigentlich und sollte man das vielleicht doch nicht machen. Mhm. Und wer hat sich was gebrochen? Gab es Notfälle? Das wollen wir alles wissen, was du, zumindest was du mitbekommen hast. Mhm. Aber das machen wir nach einer Pause. Knallen wir mal kurz unsere Playlist voll. Von mir gibt es heute, und das finde ich, ist wahrscheinlich, sollte meine Einlaufmusik sein, wenn ich Wrestler wäre oder MMA-Fighter. Heute gibt es Hot Teacher von Van Halen.
Wow. Jetzt, ja, jetzt danke. Muss ich, jetzt danke muss für ich diese sagen, du hast mich ein bisschen kalt erwischt. Ich habe mich diesmal überhaupt nicht vorbereitet. Das habe ich total vergessen. Siehst du, wie lange wir nicht mehr aufgenommen haben, dass ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte?
Ja, deswegen habe ich ja angefangen, weißt du, damit du noch 11 Sekunden hast.
Ja, ja, perfekt. Hat funktioniert.
Krass. Hau raus, ey, hau raus.
Das ist ein Lied, das lief da auf der Veranstaltung irgendwann abends. Ich möchte nicht, dass das jetzt zu wörtlich genommen wird, aber ich mag das Lied einfach. Und zwar ist es Bad Memories von Medusa.
Nice. Bad Memories. Wahrscheinlich wegen Batman, den du ja immer sehr gerne magst.
Ja, genau.
Nur deswegen. Leute, dann geht bitte nicht ins Bad, während wir hier eine Bad-Pause machen, denn wir hören uns hier in wenigen Sekunden wieder. Ihr hört einen ganz kurzen Trailer und dann sind wir wieder für euch da. Bis gleich.
Bis gleich.
Guten Tag. Guten Tag.
Mensch, das sieht aber schön hier aus.
Ja,
das ist
ja
eine tolle Galerie.
Ja,
haben Sie hier eine Sammlung?
Ist mein Motorradladen hier.
Ah.
Viele Modelle.
Mhm. Oh, okay, was ist das denn?
Ja, Gebrauchtmaschinen.
Gebrauchtmaschinen. Sieht mal schnell aus.
Aber auch neue.
Auch schnell aus.
Mensch, haben ganz viel. Hier Motor ist mit drin.
Okay.
Garantie.
Stopf. Das sieht auch gut aus.
Ja, hier ist ein Poster.
Aber wie kann sie das leisten?
Wollen Sie einen Prospekt anschauen?
Ja, wieso nicht?
Aber es ist teuer. Haben Sie Geld?
Teuer Geld?
Mhm.
Wie können Sie sich das alles leisten, mein Herr?
Mit Werbung.
Werbung?
Da sind wir wieder, Leute. Und jetzt kommt kurz ein bisschen Werbung. Ihr habt schon im Jingle gehört gerade. Werbung der Herzen, ja? Für unseren kleinen Shop, den wir haben im Internet für Dirty Rocks, bei dem ich auch mit drin hänge. Ich habe hier diese wunderbare Dirty Rocks Tasse. Ja, die
ja, ich kann sie gerade bestaunen, ich kann sie sehen.
sie leuchtet fast im Dunkeln, ja. Das ist die
nicht
Pink,
nur fast.
Ist meine Lieblings, ehrlich gesagt, ja. Die kann man da kaufen. Inzwischen kommt die bei euch auch ganz gut an, das freut mich total. Aber es gibt was Neues und ich würde ganz gerne dich mal fragen, Carla, wenn du so ein bisschen Retro denkst zurück, welches Jahrzehnt ist so dein Favorite?
Ah, oh, 20er.
Roaring Twenties, ja, da kann ich nicht mit dienen. Aber meins ist ja die 80er, ne, immer noch. Und wir haben jetzt ganz neu, also wenn dieser Podcast erscheint, das ist auch gerade rausgekommen, haben wir 80s Klamottis bei uns. Das heißt, wir haben so, wir haben extra Designer engagiert, ja, um damit die für uns Motive machen, die so ein bisschen im 80s-Style daherkommen. Und es ist endlich soweit, Leute. Viele haben danach gefragt, könnt ihr nicht mal was machen, was sich wirklich mit dem Bearcast zusammenhängt? Ne? Also mit dem Podcast. Und nicht nur die Tatze, die ist nice, aber habt ihr da vielleicht noch ein bisschen Möglichkeiten, was Neues mal rauszubringen? Das haben wir natürlich ernst genommen. Und ich möchte dir jetzt mal exklusiv hier, weil das ist, wir nehmen ja jetzt vorher auf, das heißt, das ist ein komisches Zeitspiel wie immer. Ich möchte dir, Carla, mal eben die Motive. Oder habe ich dir die schon gezeigt? Nee, ne?
Nein, nein. Nee,
okay, ich zeig dir die mal ganz kurz. Und zwar gibt es von diesem Künstler, der das gemacht hat, gibt es ein sehr geiles Bearcast-Motiv. Also ich habe das gesehen, habe gedacht, ey, Digga, das ist ja mega. Und zwar habe ich ihm den Auftrag gegeben, oder wir haben ihm den Auftrag gegeben, bitte design uns doch was zum Thema Podcast, Motorrad-Podcast passt. Und das Ganze im 80s-Style. Ne? Da habe ich mich in der Erinnerung gefragt, so, was macht ihr denn in deinem Podcast? Ich so, ja, es geht viel um Offroad, um Reisen, um Enduro-Fahren, um all den ganzen Kram, um Motorrad im Allgemeinen. Und er so, passt das denn zusammen? Ja, ich meine, das muss zusammenpassen. Wir haben hier ja viele dreistellige Folgen gemacht und so. Und dann hat er gesagt, und sonst kann ich machen, was ich will. Ja, er sagt, kannst machen, was du willst. Ne? Und dann hat er dieses hier designt. Muss man auf den Link klicken, den ich dir geschickt habe, dieses Design. Mhm. Und ich habe es jetzt hier auch in live liegen, das hätte ich auch mal kurz holen können natürlich. Es liegt hier rum, schon als Prototyp. Und ich finde es einfach nur brutal geil geworden. Es ist im Prinzip
Es sieht ein bisschen aus, als wäre jemand von seiner Enduro gestiegen, mit Neckbrace an und allem und hätte sich einfach so ans DJ-Pult gestellt, ja, und sich das Mikrofon
Alter.
Gegriffen. Mit Cap, weil ich sag ja, ich trage ja auch immer Cap und so. Und ja, es ist mehr, also es ist so eine Mischung aus DJ und man muss sich vorstellen, dass da aber gerade der Pod, so sprechen wir Podcasts ein, ja.
Also es ist Party. So. Alter, krass. Also ja, ich hab's jetzt hier auf.
Schön, Carla gefällt's ein bisschen.
Geilomat, ey. Also sehr, sehr, sehr farbenfroh. Ah, also richtig, richtig geil. Hätte ich mir so überhaupt nicht vorgestellt.
Ja.
Aber also das bleibt im Kopf.
Ja,
also,
fein. Also Carla gefällt's, ey, sehr schön. Carla, also den Proto kriegst du schon mal, das ist schon mal abgemacht.
Geil.
Und wenn du mal schaust, die Rückseite, da haben wir da mal das Dirty Rocks Logo drauf geknallt, auch in so bunten Farben, sieht aus wie so eine Kerze, die auf dem Jahrmarkt gegossen wurde. Also mir gefällt's auch wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde immer wenn es Richtung 80s geht, so ein bisschen Neon und so, muss auf jeden Fall. Und das muss ballern. Das muss in die Augen
gehen. Geil. Weißt du, wo mich das so ein bisschen dran erinnert, so von den Farben her und so? Es gibt doch so, ich weiß nicht, ob man das selber machen kann, aber in manchen Videos gibt's in so Clubs so Neonfarben, mit denen man sich so selber anmalt,
ja.
Die so unter Schwarzlicht leuchten und so.
Ja.
Da erinnert mich das richtig krass, richtig geil.
Und der hat sich wirklich Mühe gegeben. Wenn du mal genau hinschaust bei dem Hauptmotiv, im Hintergrund sieht es aus, hätte jemand Farbbomben an die Disco-Wand gemacht.
Genau
da versteckt sich ganz, ganz abstrakt die Bärentatze. Schau mal genau hin.
Ja.
Also da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Sein Künstlername ist Die Eule mit OI, also könnt ihr ihn ruhig mal googeln, der macht viel so ein Stuff und ja, das ist das erste Mal, dass wir so einen Designauftrag so fremd vergeben haben und ich bin wirklich begeistert. Ich denke, wir haben nicht das letzte Mal mit denen zusammengearbeitet.
Nee.
Und ich finde es halt mega geil. Ja, klar, also das Bild, was ich dir jetzt geschickt habe, ist natürlich eine Grafik, sage ich mal. Ich habe das echt hier liegen. Da sieht das noch so ein bisschen draufgedruckt aus, sag ich mal, ja.
Hm.
Auf so Computergrafik und so. Das sieht natürlich dann organischer aus, alles, das Echte, ne? So
das
mit den Rändern
ist echt
und so.
Krass. Ja, nee, also gefällt mir super gut. Und
mega,
also ich bin auch wirklich dafür, dass wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass wir das in dem Setting machen. Bitte.
Geil. Ey, ich besorge Turntables, ja, zum Plattenspieler und dann. Und dann, vielleicht wäre, ich habe ja immer davon geträumt, dass wir irgendwann so eine Art Biker-Treff haben. Vielleicht so eine Bar oder vielleicht auch so einen Laden von Dirty Rocks und so ein Flagship-Store oder so. Aber das kann gar nicht der Plan sein, sondern wir müssen einen Club erstmal machen.
Ja.
Und da werden statt geilen Songs werden Podcasts gespielt.
Du, die Fun Factory gibt's doch nicht mehr.
Ah, Mensch, ja, warum nicht gleich auf mehreren Areas? Denken Sie groß.
Ja,
denken
genau.
Groß.
Think big. Ja.
Ja,
so,
schön.
Und dann machen wir auf den unterschiedlichen Areas, machen wir auch so die unterschiedlichen Motorradhintergründe. So denn, also die Main Area ist dann halt natürlich Enduro. So, dann gibt's eine Area für die Street Fighter.
Geil.
So.
Geil.
Und das ist doch.
Ja, und da gibt's natürlich auch so eine Harley Davidson, so eine Shopper Bar gibt's auch.
Genau,
ne?
Da gibt's dann Frauen, die an der Stange tanzen.
Nice. Ich weiß schon, wo ich mich aufhalte.
Ja, an der Stange.
Im Enduro-Bereich natürlich, ist ja klar. Denn da wird's schmutzig, sag ich mal, ne? So
ja,
viel dazu,
Leute. Statt mit Dreck schmeißt man dann da mit Farbbomben.
Mega, mega. Ja, geil, die in Schwarzlicht dann so leuchten.
Ja,
so ist alles
genau.
Also Leute, ihr merkt, ein Werbeblock bei uns ist auch ein bisschen anders als in anderen Podcasts, sag ich mal. Aber ganz ehrlich, ich mache dafür Werbung, weil ich es wirklich ultra geil finde. Ich habe es mir auch privat geholt und werde damit rumlaufen. Ich glaube, damit werdet ihr auffallen auf Events und wo
definitiv.
Auch immer. Ja. Und das ist das, ich bin deswegen auch so ein bisschen proud, weil es ist das erste Produkt, wo halt ganz explizit auch Bearcast so draufsteht. Also der Podcast wirklich. Nicht nur Bears, die Bubble, sondern wirklich auch der Podcast. Und das finde ich irgendwie cool, dass da kriege ich gleich ein bisschen Pipi in die Augen und mal gucken, vielleicht bringen wir es auch in zwei Farben raus. Wir haben bisher den Proto jetzt in schwarz. Zu dem Zeitpunkt, ihr werdet es jetzt sehen, ihr könnt jetzt einfach auf letsgetdirty.de gehen und euch das da anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei Farben machen. Ich frage dich nach dem Podcast mal, was du noch für eine Farbe außer schwarz nehmen würdest. Schwarz finde ich muss, weil das passt so schön zum Motiv. Ich habe noch so eine Idee, aber das erzähle ich dir gleich. Leute, Werbung Ende. Wir gehen zurück zum 4-Event 2023 und wollen euch ein bisschen heiß machen. Also ihr merkt schon, das Fazit von Gregor oder von dir auch ist positiv. Vielleicht finden wir die eine oder andere Sache noch, wo du sagst, ey, das könnten sie vielleicht noch verbessern. Aber zunächst bleiben wir mal dabei. Was ging denn auf der Strecke ab, Mensch? Also du hast erzählt, ihr habt da eine Möglichkeit gehabt, wirklich mal zu sagen, ich wage mich mal an das Thema Springen ran. Und das ist ja so ein Moment, wo die Leute, die sagen, ihr seid eh völlig bekloppt, so mit diesen Bikes im Gelände zu fahren, da sagen die dann, und jetzt ist vorbei. Ja. Und jetzt ist vorbei. Also das ist ja wirklich was, nein. Aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, das geht. Man kann das machen.
Ja, also ich habe bis vor einer Woche auch zu dieser Fraktion gehört, die gesagt hat, oh, springen mit dem Ding, so, ne, das ist, ich habe schon mehrfach den Satz gehört, Kühe sind keine Kängurus.
Den habe ich aber nie gehört, ey.
Ja. und also deswegen war Springen auch so eine Sache, die ich noch nie so richtig gemacht habe, außer mal so ganz bisschen im Electric Ride Park, und habe mich da halt auch echt auf die Fresse gelegt, weil ich halt auch keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, und dann auch total übermütig gewesen bin. Aber mit der GS noch nie. Also halt auch noch nie fokussiert oder so. Und ich hätte das eigentlich auch so nicht gemacht. Jetzt kommt das Aber. Da war halt so ein Spot, wo ganz viele Leute das halt gemacht haben mit dem Springen, und da war ein Fotograf. So. Ja. Ist eigentlich immer eine ganz, ganz blöde Idee.
Das ist wie die GoPro, ne? So nach dem Motto, ich gehe nicht bis ans Limit, ich gehe locker immer drüber, weil ich hab's dann auf Video. So.
Ja, genau. Naja, und dann habe ich mich auch mal so mit dazu hinreißen lassen, und es geht definitiv. Es ist so ein mega geiles Foto daraus entstanden. Und da sage ich auch nochmal ganz doll Danke. Und das ist auch Werbung für die Fotografen von Wheels and Wipes. Aber das ist Werbung auch absolut aus Überzeugung, weil also was die da hinlegen, das ist Wahnsinn. Und da ist Legen wortwörtlich gemeint. Der lag wirklich auf der Strecke, und das war, glaube ich, auch nicht ganz ungefährlich. Und hat da so krasse Fotos gemacht.
Der ist ja der Haus- und Hoffotograf, oder die sind die Haus- und Hoffotografen, genau, da, ne, die da zum Team gehören. Und dass der große Vorteil ist, die wissen nicht nur, was sie tun, die wissen auch, wo sie es tun, und wissen genau, wo die Spots sind, und kennen wahrscheinlich auch, ja, die kennen die Farben, die da sind und so, ne, und die Lichtverhältnisse, und wie sie daraus in der Post-Production nochmal was Geileres zaubern, oder?
Ja, es ist einfach mega krass. Und vor allen Dingen auch in was für einer Zeit, ne? Die haben den ganzen Tag da gesessen, gelegen und haben Fotos gemacht und hatten abends schon so die erste Vorauswahl so da präsentiert. Und so. Es ist einfach Wahnsinn. Also wirklich, wirklich Hut ab. Da gehört, glaube ich, eine ganze Menge zu. Und fahren tun sie ja selber auch noch zwischendurch, ne?
Also das wusste ich gar nicht. Okay, krass. Ja,
ja. Und das richtig gut. Also nicht schlecht, Hut ab. Und also da zu dem Sprung, ich bin beim ersten Sprung deutlich höher gesprungen, als ich das gedacht hätte. Und also
hat man dir vorher noch was mit auf den Weg gegeben?
Nö, also wir haben uns vorher noch mal kurz so im Team so ein bisschen besprochen und haben so gesagt, so ja, also war wichtig irgendwie, also man sollte auf dem Hinterrad landen, nicht auf dem Vorderrad. Das wäre ganz gut.
Überhaupt auf den Rädern landen ist schon mal gut.
Ja. Und damit das so passiert, wäre es halt gut, dann in der Luft das Gewicht nach hinten zu verlagern. Das war so die Vorbesprechung zum Springen. Hat bei uns allen geklappt. Also wir haben es alle reihum ein paar Mal versucht. Ich habe beim ersten Mal also deutlichst mehr Gas gegeben, als man eigentlich gebraucht hätte.
Ja.
Und das ist für mich sowieso schon mal erstaunlich, weil ich habe ja lange so krass Probleme mit Auffahrten und Gasgeben gehabt.
Ja.
Aber das habe ich so die letzten Wochen gut rausgebügelt gekriegt.
Geil.
Und da habe ich also deutlich deutlich viel Gas gegeben und habe mich auch ein bisschen erschrocken, wie hoch die springt. das Springen, das Gefühl in der Luft war ganz gut. Die erste Landung war ein bisschen Da habe ich Schwein gehabt. Also das hätte schief gehen können. Also ich bin auf dem Hinterrad gelandet, überhaupt gar kein Problem. Ja. Aber dieses Gefühl, was dann entsteht, wenn man jetzt mit dem Hinterrad landet und dann das Vorderrad einschlägt sozusagen.
Ja.
Da war ich nicht so richtig drauf vorbereitet. Da bin ich auch leider ein bisschen nach vorne gefallen und so. Ich hatte Gott sei Dank einen Finger ein bisschen an der Kupplung, weil ich habe ein bisschen dann Gas gegeben bei der Landung. Und das kann halt echt böse dich zerreißen. Aber ist nichts passiert. Aber das hätte auch anders ausgehen können.
Finde ich auch mutig vom Veranstalter, dass die dann so sagen, und hier ist die Sprung-Area, ihr habt zwar alle keine Ahnung, aber wir haben Fotografen, Leute.
Naja, also da stand jetzt kein Schild, bitte springen oder irgendwie
ja, so. Es bot sich halt, schon an.
Es hat sich da halt angeboten. Ne? Ja. Und wenn man da mal so gesehen hat, was da andere Leute da auch auf einer GS hingelegt haben, also es ist Wahnsinn. Mhm. Man kann sich die ganzen Fotos vom Event angucken und also wie hoch da manche Leute gesprungen sind. Alter Verwalter, also dass da auch nichts passiert ist, das finde ich unglaublich. Also auf dem gesamten Event ist nichts Schlimmes irgendwie passiert. Ein Bekannter von mir, der hat leider einmal so sein Fuß ein bisschen blöd unterm Motorrad gehabt. Aber das war nicht mal ein Fallen, ne? Der ist halt einfach im Stehen umgefallen, ist blöd auf den Fuß gefallen, ist nichts gebrochen und so weiter. Aber das war die schlimmste Verletzung. So, und das für so ein Event, das ist schon krass. Also.
Ja, und das unterstreiche eigentlich so ein bisschen meinen Eindruck von damals, dass sich alle wirklich da relativ benehmen und auch in gewissen Rahmen auch einfach vorsichtig sind, ne? Und eine gewisse Dankbarkeit da ist, dass man das machen darf und man es nicht gleich übertreibt und so. Und
ja.
Ey, ja, wir müssen ja nicht ins Detail gehen jetzt, aber es kann halt schon viel passieren, da sind wir uns alle einig, das kann sowieso immer, aber es gab auch Veranstaltungen im letzten Jahr, da ist viel mehr passiert und vielleicht denken alle, das ist es einfach nicht wert. Und vor allen Dingen, ich glaube, so ein Event findet dann auch einfach nie mehr statt, wenn da jetzt zig Unfälle sind. Weißt du, dann sagen die irgendwann, okay, ne, müssen wir Riegel vormachen. Das darf so nicht mehr stattfinden. Und das finde ich großartig, dass das so klappt. Es wird ja auch wieder stattfinden, das habe ich schon verlauten hören.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder einen Platz abbekomme, weil es macht halt einfach Spaß. Und genau da ist es halt so, dass man da ja wirklich auch Dinge ausprobieren kann. Und also auch wenn das jetzt gerade nicht so klingt, weil ich das jetzt auch doch so einfach so gemacht habe, ich war auch relativ vorsichtig unterwegs, weil für mich, ich wusste ja, ne, der Qualifier steht an und für mich wäre es natürlich im Moment also absoluter Worst Case, mich jetzt irgendwie zu verletzen. Und das ist bei mir halt so mitgefahren. Und da ich weiß, dass ganz viele Leute, die da gewesen sind, auch beim Qualifier sind, haben die natürlich auch alle gesagt, Alter, also jetzt halt bloß nicht verletzen, so. Und das ist ja, also ich finde das eigentlich generell so eine ganz gute Sache, wenn das so ein bisschen im Hinterkopf mal mitfährt, so. Dass man da halt einfach so ein bisschen so guckt. Und was halt auch einfach mit dazu kommt, ist, da sind ja auch Anfänger und da wird definitiv Rücksicht drauf genommen, ne?
Gibt wenn es da überhaupt gar keine, das weiß ich nicht mehr, gibt es überhaupt gar keine Voraussetzungen?
Nein. Also du brauchst ein Motorrad.
Ein Führerschein und ein Motorrad braucht man.
Genau. So, und das ist das Einzige. Also es muss auch, glaube ich, ein Motorrad mit mehr als 600 Kubik sein. Also da gibt es auch irgendwie eine Begrenzung. Aber die weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ich glaube, 500 oder 600 Kubik sollte es haben.
Ja, ja. Das ist letzten Endes auch ein bisschen wahrscheinlich Selbstschutz so, dass da nicht die MX-Rider am Start sind, die da die ganze Zeit übelsten Quatsch machen, sondern dass es die, in Anführungsstrichen, Abenteuer-Enduristen da sind, die Bock haben, im Gelände zu fahren und nicht.
Genau. Und für die ganzen kleinen Motorräder gibt's ja auch viele andere Sachen, die man machen kann.
Eben,
und
eben.
Genau das ist es ja. Es ist ja für die Dickschiffe, die halt sonst nicht überall so die Möglichkeit haben, da irgendwie rumzuheizen.
By the way, es gibt ja angrenzend eine MX-Strecke. Ja, war die auch offen wieder?
Nein, also ja und nein. Diese eigentliche MX-Strecke, die da auf dem Gelände ist, die war geschlossen. Das hat mehrere Gründe. Das Grund Nummer eins ist, die ist halt direkt neben dem Veranstaltungshäuschen, wo halt auch gegessen wird und so. Und es war so staubtrocken, wenn da auch nur ein Motorrad drüber gefahren wäre, ne, dann hättest du es Knirschen gehabt beim Essen.
Krass, okay. Wow.
Das war so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, die Strecke ist ja für Großenduros nicht ganz ohne. Und wenn da jetzt halt so eine geführte Tour drüber geht und die legen sich da alle reihenweise lang, das ist halt einfach saugefährlich. Das sind so die Hauptgründe, denke ich mal. Aber es gab eine Premiere beim Vier-Event. Es gibt nämlich auf dem Gelände eine neue Cross-Strecke. Die haben die 2 Wochen vorher angelegt. Die ist an einer ganz anderen Stelle. Das ist eigentlich eine Kinder-Cross-Strecke. Die ist nicht so groß, die ist ein bisschen kleiner. Die Auf- und Abfahrten, also ja, Auf- und Abfahrten gibt es da gar nicht so richtig, aber es gibt viele Whoops so und halt auch Anlieger.
Was ist das?
So.
Muss mal kurz erzählen.
Also das ist ein künstlich aufgeschütteter Hügel. So, also ich würde jetzt nicht Auffahrt oder Abfahrt sagen, sondern es ist ein Hügel, wo man halt steil hoch und steil runter fährt.
Ein Kicker.
Und also die waren gar nicht mal so ohne, also weil die sehr, sehr steil runterging und das beim Rauffahren hast du das ja nicht gesehen. Und das waren aber wirklich welche, das haben die auch in der Einführungsrunde damals gesagt, das war halt eine Dreierstrecke. Die haben halt wirklich gesagt, da sollte man nur langfahren, wenn man wirklich weiß, was man tut. Weil wenn du da zu langsam drüber fährst, dann bleibst du oben hängen. Und wenn du zu schnell drüber fährst, dann fliegst du und dann halt auf die Fresse. Und da waren halt auch ordentliche Spuren drin. Das war halt mega cool. Das war richtig schön. Das war für mich zum Beispiel perfekt mal, um Anliegerfahren zu üben, weil das habe ich vorher auch noch nicht so richtig gemacht. Dadurch, dass das alles so trocken und fest war, hat das ein gutes Gefühl gegeben. Blickführung war da auch ein großes Thema, weil da waren halt krasse Spuren drin. Und wenn man eine gute Blickführung hat, dann ist das auch mit den Spuren nicht so das Problem.
Ich habe gerade überlegt, du hast gesagt, da waren die verschiedensten Anfängerniveaus, fortgeschritten und auch richtig fortgeschrittene Niveaus unterwegs. Würdest du denn aus deiner persönlichen Sicht, ne? Ich weiß, man braucht nur einen Führerschein und so, aber würdest du aus deiner persönlichen Sicht sagen, da kann wirklich jeder hin, oder würdest du Leuten einen Tipp geben, vorher vielleicht das und das mal einen Kurs vorher zu machen, damit man, weil man einfach mehr Spaß dann auch hat und so?
Also ich habe mich mit einem Mädel unterhalten, die ich da getroffen habe, die wirklich sehr, 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 sehr anfängermäßig unterwegs ist.
Ja.
Und die hatte, glaube ich, nicht so viel Spaß wie ich. Also die hatte auch Spaß, keine Frage. Aber so ganz unvorbereitet dahin fahren macht, glaube ich, weniger Spaß, weil einem dann doch einfach so ein bisschen die Sicherheit fehlt. Oder man hat eine Gruppe mit dabei, die sehr supportet, sozusagen. Die einen so ein bisschen an die Hand nehmen und mit denen man dann zusammen da durchfährt. Ansonsten macht es, glaube ich, schon ein bisschen Stress, so, weil du bist dann da halt ja auch zwischendurch alleine. Du bist da nie lange alleine. Das heißt, wenn du fällst und du kriegst sie alleine nicht hoch oder so, da kommt irgendwann jemand und hilft dir, keine Frage. Aber es ist schon ein Unterschied. Und deswegen also ganz komplett blutiger Anfänger macht, glaube ich, einfach weniger Spaß. Also so ein bisschen vorbereitet so zu sein, ob man jetzt ein Training braucht oder nicht, das habt ihr im Thema Trainings ja schon mal sehr, sehr gut abgehandelt. Aber man sollte schon so eine gewisse Grunderfahrung sollte schon da sein, damit es einfach mehr Spaß macht. So. Ja. Und es ist ja auch...
Finde ich ganz wichtig, dass du es mal so auf den Punkt bringst, weil das ist was anderes, wenn man das mal aus Teilnehmerinnen-Perspektive hört, als zum Beispiel eben, weiß ich nicht, auf der Homepage guckt und so weiter. Ich bin nämlich genau deiner Meinung. Also ich glaube auch. Also ich glaube, ihr tut euch einfach einen riesen Gefallen, wenn ihr da nicht komplett nackig hinfahrt.
Ja, also allein auch ja fürs eigene Gefühl so. Das, denke ich, ist schon sinnvoll. Also gerade so diese Einsteigerstrecken, das ist überhaupt nichts Schwieriges zu fahren, keine Frage. Das schafft auch ein blutiger Anfänger, aber es geht ja auch so um das Drumherum. Und es soll ja Spaß machen, es soll Spaß auf mehr machen. Und es soll ja auch dann daran führen, dass wenn man jetzt so die Einsteigerrunde gefahren ist, dass man sagt so, hey, und jetzt gucke ich mir mal die Strecke mit den zwei Pfeilen an. So, ob das vielleicht, ne, was ist, was, wo ich mich steigern kann. Das haben auch die Jungs, mit denen ich da gewesen bin, die aus der Bubble sind, das haben auch alle gesagt, obwohl die auch so sehr, sehr unterschiedliche Fahrlevel haben, haben alle danach gesagt, hey, ich habe was gelernt und ich habe mich im Laufe der Tage gesteigert, habe mich sicherer gefühlt und habe Dinge ausprobiert, die ich am Anfang nicht gemacht habe. Und das ist ja so das Ideale, ne? Man hat Spaß, man verbessert sich und verknüpft das mit was Positivem und geht besser raus als vorher.
Ja. Lass uns nochmal drüber quatschen, was man alles kriegt für sein Geld. Man ist 2 Tage da, das kostet, glaube ich, um die 400 Tacken, oder ist es ein bisschen teurer geworden, glaube ich, ne? 400 irgendwas? Ich glaube
450.
450 Euro, ich glaube, ja genau, früher waren es mal 400. So Die Inflation, liebe Leute, ne? Lieferketten, man kennt es. So ist es halt. Alles wird ein bisschen teurer. Aber dafür hast du auch, meine ich, Essen mit drin, Mittagessen?
Genau. Also es sind also zwei Fahrtage und das komplette Essen, also Frühstück, Mittag, Abendessen ist komplett mit dabei für diese zwei Tage plus den Abend vorher halt auch noch. Und also alleine, wenn man sich jetzt das halt schon mal durchrechnet, Frühstück, Mittag, Abendessen für 2,5 Tage, das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. So, dann ist
ja total.
Dann ist abends es gab Live-Musik. Also da war halt wirklich eine Band, die hat gesungen und Getränke waren teilweise mit inkludiert. Also klar, sowas wie Alkohol und so weiter nicht. Es gab den ganzen Tag über, also jetzt halt auch außerhalb der regulären Essenszeiten, ne, so Tee, Kaffee, Obst, Gemüse, Süßigkeiten und so weiter, es stand da immer rum. Klar, Wasser ist auch den ganzen Tag und immer umsonst und verfügbar gewesen. Du konntest da zelten, wenn du wolltest. Das war auch umsonst. Es gab da Duschen, Toiletten, die gibt's da normalerweise im Park natürlich nicht. Die haben da aber so einen Duschcontainer hingestellt. Das war halt auch alles for free. Das war halt deine Entscheidung, ob du das nutzt oder nicht. Es haben ein paar Leute da gezeltet. Es waren viele Camper, die da standen.
Das darf man einfach so, ne?
Genau, da musst du dich auch vorher nicht anmelden oder so. Das kannst du spontan entscheiden, ob du dann da zeltest.
Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, mit dem Zelt, es ist ein sehr harter Boden da.
Ja, ist es. Ich hatte ursprünglich eigentlich auch vor, ich wollte eigentlich auch kompletto da zelten. Mhm. Ich war vorher richtig, richtig krank. Also ich war das Wochenende vorher, habe ich richtig flach gelegen.
Arme Maus, ey.
Ja, das war auch richtig kacke, weil so ein bisschen in den Sternen stand, ob das so funktioniert da mit dem Fahren. Und dann ging es mir aber kurz vorher ein bisschen besser und da habe ich gesagt, ja super, ne, läuft alles, bin ja hingefahren und es ging mir so dreckig den ersten Tag. Da habe ich Gott sei Dank, also da war es nachts noch ordentlich kalt, ne, irgendwie 5 Grad oder so. Eigentlich Gott sei Dank so für die ersten beiden Nächte noch eine Ausweichmöglichkeit bekommen. Ich habe die letzte Nacht dann da gezeltet, da ging es mir dann wieder so gut, dass ich gesagt habe, gut, das kriege ich jetzt hin. Aber ja, Boden ist hart, aber so als Hinweis, also wenn man genug getrunken hat, interessiert einem das auch nicht. Also ich muss sagen, hier in der Verantwortung, es war die letzte Nacht, am nächsten Tag war kein Offroad-Fahren mehr da ging das dann.
Ja, ja. Und du warst ja dann im Hotel und so, das muss, oder in einer Bleibe, sag ich mal, was du ja. Kannst du sagen, was man da ungefähr nochmal berechnen muss? Also ich finde es immer spannend für die Hörerschaft dann zu sagen, ey, was kostet mich dieses Wochenende?
So, oder? Ja, also es gibt so zwei bekannte Unterkünfte, wo eigentlich fast jeder versucht abzusteigen, der halt irgendwie beim EAT ist. Die kosten beide so roundabout 50 Euro pro Nacht. Kommt halt so ein bisschen drauf an, ob Einzelzimmer oder Doppelzimmer. Also das ist schon human, denke ich. Die sind halt beide sehr in der Nähe. Gerade die eine ist eigentlich sogar fußläufig zum Gelände, je nachdem, wie fit man ist. Das ist dann halt natürlich schön, wenn man da jetzt halt dran denkt, dass da abends ja halt auch Party ist und man dann vielleicht nicht nochmal Motorrad fahren möchte. Das ist dann halt schon ganz gut. Der Nachteil an der Sache ist, die sind halt Monate im Vorfeld ausgebucht.
Also wenn ihr das Ticket bekommt, sofort Zimmer buchen an dem Tag.
Nee, andersrum.
Ach, echt? Erst, so krass?
Ja, erst.
Und dann Zimmer lieber absagen buchen. Wieder, ja, oder was?
Genau. Ach,
krass.
Also ich weiß von den Ersten, dass die jetzt schon fürs nächste Jahr gebucht haben.
Ey. Ja. Krass. Okay. Heavy.
Also noch wird es vermutlich gehen, aber in 3-4 Monaten vielleicht schon nicht mehr.
Das ist heavy. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wow. Okay. Also wirklich sehr, sehr beliebt. Und wir haben es wahrscheinlich mit dieser Folge noch ein bisschen beliebter gemacht. Das befürchte ich. Also eigentlich haben wir uns keinen Gefallen getan, wenn wir beiden da mal hin wollen wieder.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich jetzt auch wieder richtig Bock bekommen. Ich habe sogar, das habe ich auch, glaube ich, hier erzählt, ich habe sogar eine Karte abgegeben letztes Jahr. Das bereue ich gerade ein bisschen, aber da musste ich mich entscheiden zwischen zwei Events. Ja. Naja, gut, du warst, glaube ich, dann auch bei dem anderen Event mit, was zeitgleich war. Da hatten wir auch eine geile Zeit. Aber jetzt habe ich wieder.
Das war ein richtig cooles Wochenende.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich wieder richtig Bock dahin zu fahren. Zumal kann ich mal ruhig ein Fass, wie soll ich sagen, kann ich mal eine Lanze brechen hier für den Park, weil das hört sich immer an, als wäre das so in der letzten Ecke. Also man kommt da eigentlich ganz gut hin, muss man sagen, finde ich. Ja, also
ja, ich war in letzter Zeit ein paar Mal da.
Ja, deswegen, also du kennst die Strecke, kannst du bald blind fahren, ja?
Ja, wobei ich auch sagen muss, also ich bin jetzt auch bei dem Event Strecken gefahren, die ich noch nicht kannte.
Ach, das ist ja interessant. Wow.
Ja, also wie gesagt, der Park ist groß und auch wenn man denkt, man kennt schon jede Ecke, nicht mal ansatzweise.
Krassi. Ja, dann schauen wir mal, ob es für uns was zu holen gibt in diesem Herbst. Lasst uns bitte vor, das wäre cool. Und dann sehen wir uns alle da.
Ja, alle, die schnell genug sind.
Ich möchte noch einen letzten Tipp mitgeben, wenn ihr es wirklich macht. Und das gilt aber auch für normale Trainings. Das ist was, das habe ich jetzt aus Trainersicht, aber auch aus Teilnehmersicht mehrfach so erfahren. Ist ein recht trivialer Tipp, aber ein guter Tipp. Versucht immer jobtechnisch und hoteltechnisch eine Nacht dran zu hängen. Es lohnt sich dolle.
Ja.
Du hast, glaube ich, beides schon mehrfach durch. Auch nochmal abends fahren, das ist immer nervig, ne?
Das ist halt wirklich, ne? Wenn man da den ganzen Tag im Gelände gefahren ist und dann muss man da halt noch, also von mir aus sind es ungefähr 400 Kilometer. Und die muss man dann abends noch im kaputten Kopf irgendwie fahren. Das macht wenig Spaß.
Ja, okay.
Also, oder man hat den Vorteil, dass man ein Auto mit Hänger hat. Das ist übrigens gerade mein nächstes Projekt. Mein Auto gibt so langsam Geist auf. Und das neue Auto, was schon bereit steht, sozusagen, das wird eine Anhängerkupplung bekommen.
Mhm. Anhänger hast du aber noch nicht.
Nee, aber ich will so ein ganz, ganz klein. Ich hasse Anhänger fahren.
Ja, Schätzelein, ich hab also
ein bisschen Schiss vor.
Mein Anhänger ist your Anhänger. Ne? Wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander. Das biete ich dir hier mal öffentlich an. Da kannst du also, hast du Beweis in Audio hast du da.
Ist das ein kleiner?
Das ist ein kleiner. Da passt halt einfach nur ein Motorrad drauf.
Ja, geil, perfekt.
Aber vielleicht perfekt für dich, ne?
Einen großen darf ich gar nicht fahren.
Ja, ja, ja. Wobei diese Motorrad, man vertut sich da, die Motorrad, guck mal, Motorräder wiegen nicht so viel und wenn du unter 750 Kilo bleibst, ist das eigentlich immer sehr unproblematisch. Und so ein Motorradanhänger, so auch selbst für zwei, wiegt gar nicht so viel. Aber schweifen wir mal nicht so ab, das wäre nochmal ein eigenes Thema, ja, Motorradanhänger und so Gedöns. Die Tour übrigens, also ich habe ja noch mehrere Touren vor dieses Jahr, aber eine richtig große und spektakuläre, die nimmt langsam Formen an. Ich denke, dass ich in der nächsten Podcast-Folge da mal ein bisschen erzählen kann, was wir vorhaben. Denn gerade sind wir eben, Stichwort Anhänger und so, am Buchen und am Fix machen, wie wir fahren. Und ich tendiere, das kann ich schon mal sagen, ohne das Ziel jetzt schon das ist ein schlechtes Oben, glaube ich, wenn ich es jetzt mache. Ich glaube, ich werde mich für die absolute Luxus Variante entscheiden.
Ja.
Mit Transport, Fremdtransport, sage ich mal, zumindest durch ans Ende Europas und dann werde ich dahin fliegen und auch so zurück. Also das stelle ich mir einfach nur mega vor, sein eigenes Motorrad in Empfang nehmen, man ist da irgendwie nach 2, 3, 4 Stunden da und ich glaube, das gönne ich mir einfach. Und wenn du es knallhart durchrechnest, ne, dann und egal wo es hingeht, an welches Ende von Europa, ey, es kostet nicht nur so viel Zeit, die dir eh keiner bezahlt, so, sondern es kostet fast genauso viel Kohle, ein bisschen weniger, aber dafür ist der Reifen runter, du fährst ja die ganze Zeit in der Regel Autobahn, außer du hast den Luxus und hast einfach unfassbar viel Zeit, dann okay, dann wird sich die Frage nicht stellen, so bei mir. Aber so ist es und ey, dazu nächstes Mal mehr, freuen wir uns schon mal drauf auf die Folge. Vielen, vielen Dank, Carla, dass du berichtet hast. Wir haben noch einen Audiokommentar, mit dem würde ich heute gerne abschließen, vom Michael.
Der war auch noch mit dabei.
Liebste Grüße an der Stelle auch. Mit dem habe ich ganz kurz vorher noch ein bisschen geschnackt. Der wollte noch unbedingt ein Jersey haben. Das haben wir immer auch möglich gemacht. Ey, liebe Grüße, Michael. Schön, dass du da so Freude mit hast. Und der ist auch ein paar Fotos mit drauf, habe ich gesehen. Mega cool, sehr Spektek, die Nummer.
Oh ja, also die Fotos, die dabei rausgekommen sind. Hammer.
Ja, ja. Könnt ihr euch zum Beispiel auf dem Instagram-Profil von Carla angucken, das findet ihr hier in den Shownotes. Aber zum Beispiel auch im Dirty Rocks Shop, da haben wir nämlich echt die Genehmigung bekommen, dass wir die benutzen dürfen. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch. Ne? Und Wheels and Vibes, heißen sie, ne? Wheels and Vibes?
Ja, richtig.
Eine großartige Adresse, die kann man auch so buchen. Also, gern mal schauen.
Und das lohnt sich, wirklich.
Die wissen, was sie
tun. Schaut euch da die Fotos an.
Ja. Ja. Okidoki, dann euch noch eine schöne Zeit. Fahrt viel Motorrad, das ist wichtig und richtig.
Fertig, das ganze Wochenende.
Ja, es hilft ja nichts und bis sehr bald, ey. Bleibt sauber. Tschüss.
Tschüss.
Ja, hallo zusammen. Hier ist der Micha. Hi Sabine. Hi Howie. Sabine hat uns im Nachgang zum Vier-Event gebeten, dass wir nochmal 2, 3 Wörter darüber verlieren. Ich werde auch gar nicht lange rumlabern oder euch vollsülzen. Ich denke mal, zum Ablauf und zur Organisation und zu allem Weiteren kann Sabine wahrscheinlich genau dasselbe zu beitragen oder zu erzählen wie ich, also kann sie das machen. Also meine persönlichen Eindrücke vom Wochenende waren die, dass es einfach ein super geiles Wochenende war, hat mich total abgeholt, die Veranstaltung. Waren zwei tolle Fahrtage insgesamt. Wir konnten den gesamten Park im Prinzip für uns nutzen als riesengroßen Spielplatz und unsere Spielwiese, konnten uns an die sämtlichen gesteckten Strecken ranwagen, rantrauen, konnten unsere vielleicht Angstgegner wie Sand, Split, was auch immer angehen, konnten das in Ruhe in unserer Geschwindigkeit und unserem Tempo ausprobieren und haben uns, glaube ich, alle über die zwei Tage hinweg steigern können und unser Level etwas erhöhen können. Wir sind also Sand gefahren oder die gesteckte Sandpassage, wir sind den Splittern gefahren, wir sind ein bisschen gesprungen oder haben ein bisschen Springen geübt. Wir haben zwischendurch so ein paar Geschicklichkeitsdinger, Gleichgewichtsdinger durchprobiert und ausprobiert und insgesamt denke ich, also kann ich zumindest für mich sagen, dass ich mein Fahrlevel dadurch und meine Skills nochmal verbessert haben. Wir hatten also eigentlich ein paar schöne Tage, wir hatten super Wetter, eine tolle Verpflegung, ein tolles Team vom Enduro-Action-Team beziehungsweise allen Beteiligten, tolle Teilnehmer, war super Stimmung, gab keine schlechte Laune, ernsthafte Verletzungen oder Unfälle gab es Gott sei Dank auch nicht. Was ich persönlich noch ganz cool fand, war, dass die Möglichkeit bestand, die gesamten Leihfahrzeuge, die das Enduro-Action-Team zur Verfügung hat, also Honda Africa Twin, die neue Transalp, sämtliche BMW-Modelle, Ducati Multistrada, Desert X und ich glaube auch die Triumph Tiger, im Zuge des Events Probe zu fahren, relativ unkompliziert. Zudem war noch die Firma Zero Motorcycles mit vollelektrischen Motorrädern da. Ich glaube, es waren drei Modelle, die dort vorgestellt haben. Die standen auch für eine Probefahrt zur Verfügung. Da müsste aber der Jona bzw. der Gregor mehr zu sagen können, weil die beiden haben die, glaube ich, ausgiebig auf Herz und Nieren getestet. Also im Ergebnis kann ich für mich abschließend sagen, es war eine super geile Veranstaltung, war ein tolles Wochenende. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, nächstes Jahr wieder einen Startplatz für das Event zu ergattern. Das Zimmer habe ich vorsichtshalber schon mal gebucht für nächstes Jahr Vatertag. In der Hoffnung, dass das natürlich auch was wird. So, damit genug Gelaber von mir. Im Endeffekt ganz klares Fazit. Beide Daumen hoch, kann ich jedem nur empfehlen. Hat super Spaß gemacht. Take you out for a while.
nothing above. We're surrounded.